Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Zypern ist Finanzminister Sarris zurückgetreten, kurz nach Abschluss der Verhandlungen mit den internationalen Geldgebern. Zur Begründung sagte Sarris, er wolle die Arbeit einer neu eingesetzten Kommission erleichtern, die sich mit den Ursachen der Bankenkrise beschäftigt. Zuvor hatte die Regierung mit den Geldgebern vereinbart, dass die zugesagten Hilfskredite über einen Zeitraum von 22 Jahren zurückgezahlt werden, bei einem Zinssatz von 2,5%. Außerdem erhält das Land mehr Zeit für die Sanierung des Haushalts.
Nikosia gestern Abend. Geschenkte Nahrungsmittel und ein kostenloses Konzert sollen Mut machen. Fast jeder hier weiß, dass die Krise der Republik Zypern wahrscheinlich auch vor ihm persönlich nicht Halt machen wird. So werden nicht nur die Inhaber großer Bankguthaben jenseits der 100.000 Euro zur Kasse gebeten. Die Rede ist von bis zu 60%. Die Menschen hier müssen ab jetzt mit deutlich gekürzten Löhnen und Gehältern im öffentlichen Dienst leben, ebenso wie mit kleineren Renten und höheren Steuern. Nach der beschlossenen Abschmelzung des Bankensektors droht zudem Zehntausenden die Arbeitslosigkeit. Da hebt es nicht die allgemeine Stimmung, dass es offenbar dank Insider-Informationen in mehr als 130 Fällen gelungen sein soll, um Zwangsabgaben zu entgehen, geschätzte 700 Millionen vor dem Einfrieren der Konten, also vor dem 16. März, ins Ausland zu überweisen. Besonders delikat dabei, Präsident Anastasiades selbst steht unter Verdacht, seinem Schwiegersohn einen goldenen Tipp gegeben zu haben. Dessen Lucius Group transferierte Millionen unmittelbar vor dem Tag X ins Ausland. Dort bestreitet man die Vorwürfe und spricht von Zufällen. Wir hoffen, unter Aufbietung aller unserer Möglichkeiten, die zu klärenden Sachverhalte erschöpfend und zweifelsfrei untersuchen zu können. Im Zusammenhang mit der Untersuchungskommission wird von vielen Beobachtern auch der heutige Rücktritt des Finanzministers Sarris gewertet. Gerade mal 4 Wochen war er im Amt.
Die Republik Zypern, erst jüngst mit der Zusage von EU-Milliarden vor dem Staatsbankrott gerettet, steht schon wieder am Abgrund. Die Regierung wackelt dabei, hat diese doch wahrhaft Herkulesaufgaben vor sich. Muss sie doch die einstige Steuer- und Zinsoase wirtschaftlich völlig neu gestalten.
Die Wirtschaftskrise im Euroraum hält die Arbeitslosigkeit auf Rekordhoch. Im Februar waren in den Euro-Ländern mehr als 19 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 1,8 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Die Quote liegt bei 12%. Am niedrigsten ist sie in Österreich, am höchsten in Griechenland. Bei uns im Internet können Sie zusätzliche Informationen über den Arbeitsmarkt im Euroraum erhalten, wie immer unter tagesschau.de. In Korea schürt der kommunistische Norden den Konflikt weiter. Das Regime in Pjöngjang will seine umstrittene Atomanlage in Yongbyon wieder hochfahren. Mit dem Reaktor könnte der Staat seine Bestände an Plutonium zum Bau von Kernwaffen weiter vergrößern. Die Anlage war 2007 im Zuge eines internationalen Abkommens über das nordkoreanische Atomprogramm abgeschaltet worden. China reagierte mit Bedauern auf die jüngste Ankündigung.
Für diesen Trumpf hat er sich Zeit gelassen. Kim Jong-uns neueste Provokation ist ein Griff tief in die Mottenkiste. Die Atomanlage Yongbyon verstaubt und abgeschaltet. Jetzt soll das Herzstück von Nordkoreas Atomprogramm wieder angefahren werden. Im Staatsfernsehen heißt es, die Anlage soll die Stromengpässe im Land überwinden, aber auch die militärischen Fähigkeiten stärken. Yongbyon, hier kommt daher der Stoff, aus dem die Bomben sind. Bis zum Jahr 2007 produzierte die Anlage spaltbares Material für vermutlich bis zu 8 Atombomben. In Zukunft, fürchten Experten, könnte sich diese Zahl drastisch erhöhen. Die Nachbarn sind besorgt, sogar China, sonst Nordkoreas schützende Hand. Peking hatte immer wieder versucht, Abrüstungsgespräche in Gang zu bringen. Korea muss atomwaffenfrei bleiben. Wir fordern alle Seiten auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ähnlich äußert sich UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Er bietet an, neue Gespräche zu vermitteln. Mit Atomwaffen zu drohen, ist kein Spiel. Sie führen nur zu Angst und Instabilität. Nordkoreas Machthaber will stärker demonstrieren und die USA reagieren. Sie haben auch heute ihre Truppen in der Region weiter aufgestockt. Dass Kim Jong-un aber einen Krieg riskieren will, halten Experten eher für unwahrscheinlich.
Einerseits will er beweisen, dass er ein starker Führer ist, der sein Land schützen kann. Andererseits ist mit dieser Geste ja auch verbunden, seine Position gegenüber alten Männern in Partei und Militär etwas zu stabilisieren. Wenn ihm das gelingt, und zeitgleich laufen ja ganz wichtige Versammlungen in Nordkorea, wenn ihm das gelingt, kann er auch die angestrebten Wirtschaftsreformen vielleicht besser durchführen.
Kim Jong-un, er bezeichnet die Atombombe als Garant für Wohlstand. Vielleicht will der Machthaber das noch immer bitterarme Land wirtschaftlich öffnen. Die Atombombe aber wird er sich nicht mehr nehmen lassen wollen.
Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat das erste Abkommen zur Kontrolle des internationalen Waffenhandels gebilligt. Die Vereinbarung umfasst alle konventionellen Waffen, von der Pistole bis zum Panzer. Mit dem Vertrag soll eine jahrelange Kontroverse über unkontrollierte Lieferungen beendet werden. Bis zum Inkrafttreten müssen 50 Länder das Abkommen ratifizieren. Bundesaußenminister Westerwelle sprach von einem Meilenstein im Bemühen um Rüstungskontrolle.
Nach 7 Jahren Verhandlungen Jubel. Das Abstimmungsergebnis eindeutig. 154 dafür bei 3 Gegenstimmen der Länder Syrien, Nordkorea und Iran und 23 Enthaltungen, darunter Russland. Damit hat die Vollversammlung den ersten völkerrechtlich verbindlichen Vertrag zur Kontrolle des Handels mit konventionellen Waffen auf den Weg gebracht. Wichtigster Punkt: Waffen wie diese dürfen nicht geliefert werden, wenn absehbar ist, dass mit ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt werden. Wermutstropfen: Eines der Hauptexportländer von konventionellen Waffen, Russland, enthielt sich bei der Abstimmung. Wir brauchen mehr Zeit, um den Vertrag in Moskau genau zu bewerten. Hauptkritikpunkt am Vertrag: Er lässt Waffenlieferungen an Rebellengruppen wie in Syrien zu, wenn die Lieferung so wörtlich dem Frieden und der Stabilität in der Welt dient. Diesen Passus hatten die Vereinigten Staaten durchgesetzt. Deshalb enthielten sich Länder wie Sudan, Kuba und Venezuela bei der Abstimmung. Syrien stimmte mit Nein. Einige der Länder, die hier für den Vertrag stimmen, beliefern gerade Terrorgruppen in meinem Heimatland. Das können wir nicht hinnehmen. Menschenrechtsorganisationen wie Oxfam und Amnesty International bewerteten das Abstimmungsergebnis als historischen Durchbruch. Jetzt ist endlich die Zeit gekommen, Waffenlieferungen an Diktatoren und an Regime, die die Menschenrechte mit Füßen treten, zu unterbinden. So weit ist es noch lange nicht. Nun müssen möglichst viele Länder diesen Vertrag ratifizieren, mindestens 50, damit er in Kraft treten kann.
Die EU-Mission zur Ausbildung der Armee im westafrikanischen Krisenland Mali hat heute begonnen. Beteiligt an dem Einsatz in einem Militärcamp nahe der Hauptstadt Bamako sind mehrere hundert Soldaten aus der Europäischen Union, unter ihnen bis zu 180 aus Deutschland. Ziel ist es, die malische Armee besser für den Kampf gegen islamistische Rebellen zu wappnen. Frankreich hatte im Januar mit malischen Soldaten eine Offensive gegen die Islamisten gestartet. Die Bundesländer haben die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket im vergangenen Jahr offenbar bei weitem nicht ausgeschöpft. Nach Recherchen des Hörfunksenders NDR Info riefen sie im Durchschnitt nur knapp 60% der Unterstützung vom Bund ab. Das Bildungspaket sieht für Kinder von Langzeitarbeitslosen und Geringverdienern finanzielle Hilfen vor, zum Beispiel für Schulessen, Lernmittel oder Vereinsbeiträge. Um Gelder zu erhalten, müssen Familien diese beantragen.
Ganz so rund läuft es nicht mit dem Bildungspaket. Ob im Sportverein, bei der Lernförderung oder dem Mittagessen. Längst nicht alle der 2,5 Millionen bedürftigen Kinder profitieren von der Hilfe. 11 Bundesländer haben im Durchschnitt nur knapp 60% des Geldes verwendet. Bremen und Hamburg nahmen vergangenes Jahr am meisten Leistungen in Anspruch, wie eine Umfrage von NDR Info nun ergab. Am Ende stehen Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin mit weniger als 50%. In Hamburg, das 80% des Bildungspakets in Anspruch nahm, habe man vor allem bürokratische Hürden abgebaut.
Unbürokratisch bedeutet, dass man mit seinem Leistungsbescheid zum Sportverein geht, ihn zeigt, dann die Turnschuhe anzieht, in die Halle geht und mitmacht und dann rechnet der Sportverein ab. Das ist unbürokratisch einfach und kann jeder machen.
Beim Bundesarbeitsministerium hieß es heute, die Bildungshilfen würden inzwischen besser genutzt. Es gebe jedoch von Kommune zu Kommune große Unterschiede. Kritiker sehen daher Handlungsbedarf.
Da muss ich vor Ort die Wege finden, einfache Vordrucke, Hilfestellung bei der Beantragung, Aufklärung über das Leistungsangebot. Das sind so Schritte, die eine Kommune tun kann, um noch besser die Leistung sozusagen an die Leistungsberechtigten zu bringen.
Das Bundesarbeitsministerium kündigte an, seine Zwischenbilanz zum Bildungspaket Ende April vorzulegen.
Der US-Technologiekonzern Apple hat sich nach heftiger Kritik in den chinesischen Medien öffentlich entschuldigt. Die Kunden in China fühlten sich schlecht behandelt, etwa was den Service- und Garantieregelungen betrifft. Auf seiner Internetseite kündigte Apple Verbesserungen an. Die Volksrepublik ist für den Konzern der zweitgrößte Absatzmarkt.
Apple hat sich dem öffentlichen Druck gebeugt. Nicht das erste ausländische Unternehmen, das in China an den Pranger gestellt wurde. Die Liste der Beschwerden war lang. In China sind die Garantiebedingungen schlechter als in anderen Ländern. Hier repariert Apple kaputte Geräte, anstatt sie gegen neue auszutauschen. Chinesische Käufer fühlen sich als Kunden zweiter Klasse. Auf der chinesischen Webseite des Unternehmens hat sich nun Apple-Chef Cook höchst selbst entschuldigt. Dort heißt es: Wegen mangelhafter Kommunikation empfinden einige Apples Haltung als arrogant. Wir entschuldigen uns aufrichtig für Sorgen und Missverständnisse, die bei den Kunden entstanden sind. Angefangen hatte der Beschwerdesturm mit einer Sendung des staatlichen Fernsehens. Darin wurde Apple wegen Mängel im Kundenservice angegriffen. Das kommunistische Parteiorgan Volkszeitung legte nach, warf Apple Arroganz vor. Die geballte Macht der staatlich gelenkten Medien gegen eine Firma aus den USA, dazu chinesische Kunden, deren Beschwerden sich im Internet rasend schnell verbreiten. Mit der Entschuldigung will Apple Schaden abwenden. Immerhin ist der chinesische Markt der zweitwichtigste für das Unternehmen. Mit ähnlichen Vorwürfen sind derzeit auch deutsche Autofirmen konfrontiert. Erst kürzlich war VW zu einer Rückrufaktion gezwungen.
Den Ärger chinesischer Kunden im Fall Apple kann man verstehen. Doppelte Standards beim Kundenservice gehören sich nicht. Auffällig aber ist, die staatlich gelenkten Medien kritisieren besonders gern ausländische Unternehmen. Gegen chinesische Staatsbetriebe werden solche Kampagnen nicht gefahren. Bei Problemen im eigenen Land ist es mit der kritischen Aufklärung nicht weit her.
Die Verhandlungen im Prozess gegen den des Dopings verdächtigten spanischen Arzt Fuentes sind abgeschlossen. Gut 2 Monate lang musste sich der 57-Jährige als Hauptangeklagter vor einem Gericht in Madrid verantworten, wegen Gesundheitsgefährdung. Fuentes soll zahlreiche Spitzensportler, vor allem Radfahrer, mittels Bluttransfusionen gedopt haben.
Kamerascheu ist er nicht nach der Verhandlung. Eufemiano Fuentes, der Hauptangeklagte im großen Dopingprozess in Madrid. Aber Fragen beantworten will er nicht. Ich kann nicht antworten, ich posiere für Fotos. Fuentes ist der Arzt, der hunderte Spitzensportler durch Bluttransfusion gedopt haben soll. Mehr als 50 Radfahrer sind mittlerweile identifiziert. Weitere Namen hat er heute nicht genannt. Auch vor Gericht nutzte er den letzten Prozesstag nur, um sich zu rechtfertigen. Während meiner 35-jährigen Karriere als Mediziner habe ich nie die Gesundheit meiner Patienten verletzt. Knapp 7 Jahre hat es gedauert, bis der Prozess überhaupt beginnen konnte. Im Mai 2006 fand die spanische Polizei bei Fuentes mehr als 200 Blutbeutel, die teilweise Spuren des Hormonpräparats EPO aufwiesen. Weil es damals noch kein Anti-Doping-Gesetz in Spanien gab, ist Fuentes nicht wegen Dopings angeklagt, sondern wegen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit. Die Staatsanwaltschaft fordert 2 Jahre Haft und ein 2-jähriges Berufsverbot. Prozessbeobachter sind mit dem Verfahren insgesamt unzufrieden.
Enttäuschend bei diesem Prozess war wirklich, dass sowohl die Staatsanwältin als auch die Richterin Chancen nicht genutzt haben, nachzufragen nach weiteren Kunden von Eufemiano Fuentes außerhalb des Radsportes. Und das hat er teilweise selbst angeboten, da haben die beiden nicht nachgefragt.
Das Urteil soll in einigen Wochen verkündet werden.
Tor oder nicht Tor? Die FIFA will diese Frage zunächst mit Hilfe von 14 Hochgeschwindigkeitskameras entscheiden, erstmals beim Confederations Cup im Juni. Der Fußball-Weltverband erteilte dem deutschen Anbieter Goal Control den Zuschlag für sein System der Torlinientechnik. 3 Mitbewerber haben das Nachsehen. Wenn sich das System bewährt, soll es auch bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr zum Einsatz kommen. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat zum 3. Mal in dieser Saison den Trainer gewechselt. Der Tabellenvorletzte entließ den erst im Dezember verpflichteten Marco Kurz. Auch Manager Andreas Müller muss gehen. Neuer Coach ist Markus Gisdol. Der Verein präsentierte den 43-Jährigen heute im Trainingszentrum in Zuzenhausen. Gisdol hatte von 2009 bis 2011 die zweite Mannschaft der Hoffenheimer trainiert und soll nun mit dem Erstligateam den Klassenerhalt schaffen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 3. April.
kalte Luft aus Osten strömt zu uns. Während der Norden von dem Hoch über Nordeuropa profitiert, hat der Osten und Südosten mit dem Tief über dem Balkan zu tun. Dort kann es etwas schneien. Im Norden und Nordwesten ist es heute Nacht verbreitet klar, sonst ziehen vielerorts dichte Wolken durch. Gegen Morgen schneit es im Südosten Bayerns ein wenig, sonst nur vereinzelt ein paar Flocken. Am Tag kann es vor allem in Ostbayern und Sachsen ab und an etwas schneien, weiter westlich davon lockert es aber auch auf, im Norden scheint häufig die Sonne. Der Wind weht mäßig bis frisch, aus Nordost bis Ost, im Norden und Westen starke Böen. In der Nacht plus 1 Grad am Oberrhein, minus 7 Grad im Nordosten. Am Tag 0 Grad im Erzgebirge und 10 Grad im Breisgau. Am Donnerstag schneit es im Osten und Nordosten gebietsweise, sonst Sonne und Wolken. Am freundlichsten wird es im Süden und Westen. Am Freitag schneit es in der Nordosthälfte gebietsweise, sonst ist es weitgehend trocken. Am Samstag schneit es im Süden und Osten hier und da, im Nordwesten scheint häufig die Sonne.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Seine Themen: Säbelrasseln, warum Nordkorea weiter provoziert und Topspiel in der Champions League. Wie schlägt sich Bayern gegen Juve? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.